Aktiv Radio Interview.
Und immer wenn es Bing macht, dann sind sie bei Aktiv Radio und das ist goldrichtig, weil bei den Gesprächen, die wir führen oder den Interviews, die wir machen, haben wir die interessantesten Leute von der Schweiz am Mikrofon. Und heute dürfen wir jemanden begrüßen, der eine relativ trockene Materie mitbringt. Aber er selber ist einer, der überhaupt nicht trocken ist. Und es ist eben eine Materie, die uns alle wahnsinnig interessiert, weil wir kommen am 1. Januar immer Rechnungen über, die wir zahlen müssen. Und da sind wir eigentlich schon noch froh, wenn wir wissen, es steht jemand dahinter, der nachher auch Wort hält. Es geht um Versicherungen. Und stellt jetzt bitte nicht ab, es bleibt wirklich spannend, weil ich habe natürlich immer ein Vorgespräch geführt, wo wir am Tisch sitzen und dort habe ich doch 2-3 Aha-Effekte bekommen und ich bin auch immer froh, wenn ich von den eigenen Interviews ein bisschen profitieren darf. Und im Versicherungsbereich ist das wirklich notwendig, wenn man eben die Rechnungen doch sieht. Ich begrüße ganz recht herzlich den René Biri. Er ist Generalagent von der Mobiliar in Solothurn. Also das ist jetzt mal die Region, wo wir selber auch davon senden. Er nimmt so ein bisschen Stellung zu sich selber und zu dem Mobiliar und nachher so aus dem Leben eines Generalagenten, der ja vermutlich in den meisten Gegenden von der Schweiz etwas ähnlich ist. René Biri, herzlich willkommen.
Merci vielmals, danke für die Einladung und schön, dass Sie da sind. Merci.
René Biri, Versicherungen, also das ist etwas für mich, ich habe es auch angekündigt, Staub trocken. Also das ist wie eine Guetzli-Büchse, wenn man die aufmacht. Dann sind die Guetzli eigentlich nicht beieinander, sondern sie sind zerfallen in einzelne Staubbröckchen. So langweilig ist das. Stimmt das?
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Also, ich hoffe, dass ich in den nächsten Stunden so 2, 3, 4, 7 Insights geben kann, dass das alles andere alles verstaubt und trocken ist. Es ist eine lässige Materie, man hat viel, viel mit Menschen zu tun. Und darum für mich einer der spannendsten Berufe, die es überhaupt gibt.
Es muss fast so sein für euch, weil die hat ja die Lehre bei der Mobiliar gemacht.
Ja.
Und normalerweise geht man ja nachher weg nach der Lehre, dass man sagt, man muss jetzt die Hörner abstoßen. Und der René Biri ist bei der Mobiliar geblieben und dann ist er bei der Mobiliar geblieben und dann ist er immer noch bei der Mobiliar geblieben.
Genau,
und das sind jetzt irgendwie knapp ein Vierteljahrhundert Mobiliar. Wieso macht man so etwas?
Es ist einfach eine tolle Gesellschaft und man muss schon sehen, oder? Ich habe verschiedene Stationen hinter mir schon und eben angefangen ist es auf der Mobiliar in Zofingen, das ist dort, wo ich aufgewachsen bin in dieser Region. Bin nachdem zu der Mobiliar auf Basel gegangen, nachdem habe ich Stage in Lies gemacht, bin wieder zurück auf Zofingen, bin über Bern gekehrt. Also es ist schon so, dass ich die ein oder andere Station schon erlebt habe und bei uns, weil wir selbstständig organisiert sind, heisst es auch eben, dass verschiedene Kulturen hier aufeinandertreffen oder verschiedene Jobs.
Ja. Aber wie wäre es mal gesehen, zum Beispiel ins Ausland zu gehen oder vielleicht mal zur Zürich Versicherung oder zur Swiss Life oder wäre es da alles andere noch gibt?
Im Ausland bin ich gerne oder sonst auch unterwegs. Da bin ich aber lieber mit dem Rucksack unterwegs und am Trampen und sonst am Erkunden. Jobmässig hat es mich jetzt nie ins Ausland gezogen. Warum keine andere Gesellschaft? Oder? Bei uns gibt es so ein berühmtes Mobiliar-Virus. Oder? Wenn man den in sich drin hat, den bringt man fast nicht los. Aber zum Glück ist es ein sehr guter Virus, der Freude macht. Und ich habe immer gesagt, oder, für mich ist Mobiliar nicht nur eine Versicherungsgesellschaft, sondern für mich ist Mobiliar auch eine grosse Familie. Und darum ist das wahrscheinlich auch ein Grund, dass ich seit 25 Jahren dort bin.
Was ist ein Versicherungswirtschafter HF? Was ist ein Versicherungsfachmann mit eidgenössischem Fachausweis?
Ja.
Was ist das?
Ja, das sind Ausbildungen, die es in der Versicherungsbranche gibt. Klassisch ist es so, dass man meistens einmal mit einem KV anfängt. Oder die Mobiliar tut auch natürlich viele Lehrstellen anbieten. Nicht nur im kaufmännischen Bereich. Also bei uns auf der Mobiliar in Bern, auf der Direktion, kann man auch Hauswirtschaft lehren, man kann Mediamatiker lehren und. Aber klassisch auf der Generalagentur ist schon eine kaufmännische Grundausbildung und man nachher kann sich weiterentwickeln, weiterbilden. Versicherungsfachausweis ist sehr, sehr technisch. Oder? Dort geht es wirklich um Versicherungsmaterie selber. Was gibt es für Haftungsquoten? was für Grundlagen gibt es und. Und der Versicherungswirtschafter ist nachher dann sozusagen wie eine Abrundung, wo man auch die wirtschaftlichen Geschichten anschaut. Eben, wie wird eine Versicherungsgesellschaft oder Versicherungsagentur finanziert? Wie funktioniert die Rückversicherung? Man muss dort ein bisschen rechnen, man muss dort ein bisschen präsentieren. Das ist im Prinzip der Betriebswirtschafter für unsere Versicherungsbranche.
Ist das normal, dass jemand die Lehre macht auf einer Versicherung und dann bildet er sich entsprechend weiter? Oder gibt es jemanden, der vielleicht komplett ein anderes KV gemacht hat, bei einem anderen Betrieb, vielleicht bei einem Produktionsbetrieb, und trotzdem nachher Versicherungswirtschafter HF könnte werden?
Viele Wege führen nach Rom. Es ist effektiv so. Ich habe viele Kolleginnen und Kollegen, die Generalagenturen haben können übernehmen, die von komplett anderen Branchen kommen. Sei das ein CEO von einer Fabrik oder aus der Bankenbranche oder von Fenaco ist jemand zu uns gestossen, Postfinance. Also, es gibt nicht den klassischen Weg. Im Gegenteil, ich war dort eher in der letzten so ein Ausnahme, als ich gewählt wurde zum Generalagent, ist der Titel auch vom Lehrling zum Generalagenten. Also, oder auch, was sehr spannend ist, im Aussendienst bei uns ist das überhaupt nicht per se aus, dass man ein Vollblutversicherungsmensch ist. Die machen bei uns eine Ausbildung, die geht 2 Jahre. Es gibt einen zertifizierten Titel dazu, der nachher dann Qualität sicherstellt für unsere Kundinnen und Kunden.
Seid ihr am Hauptsitz von der Mobiliare irgendwie ausgestellt? Keiner hat es länger bei uns ausgehalten.
Es gibt
25 Jahre, ich muss es repetieren, oder?
Das ist so, aber ich muss es gerade sagen, das ist bei uns normal. Ich durfte letzte Woche meinen Schadenchef mit 40 Jahren beglückwünschen. 40 Jahre Mobiliare, Silvio Pesenti oder der Kurt Richard. Bei uns ist das durchschnittliche Dienstalter auf unserer Agentur beträgt, inklusive der Lernenden, 18 Jahre. Und das ist schon eher speziell. Ich werde auch gefragt, können die nichts anderes? Müssen die dort bleiben? Aber nein, das ist natürlich nicht so. Darum, das ist sehr ein grosser Vorteil bei der Mobiliare, dass wir langjährige Mitarbeiter haben und auf die dürfen zählen.
Im Vorgespräch habt ihr gerade sofort gesagt, wir müssen unbedingt über Fahrräder und Velo reden, über das, was geklaut wird wahnsinnig und so weiter. Das hat euch sehr beschäftigt. Mhm. Und als ich nachher geschaut habe, wo ihr eigentlich herkommt, dann habe ich das jetzt gemerkt, wo kommt die Liebe her? Also nicht zum Klauen von der Velo, sondern zum Velo selber. Ja. Die sind aufgewachsen in einem Velo-Mech-Betrieb.
Genau.
Und euer Vater hat euch die Liebe zum Velo mitgegeben, aber nicht die Liebe zum Schraubenzieher.
Ja, das ist genau so. Das kann man so sagen. Meine Eltern hatten eine Velofirma in Aarburg, im Ecken. Früher war dort noch keine Umfahrung und da musste man zwangshalber dort durchfahren. Und es war dann schon so, ich war am liebsten im ersten Stock oder im roten Teppich, weil dort ist es nicht um Velo flicken gegangen, sondern um Velo verkaufen. Ich habe gerne den Leuten Velo gezeigt, was es gibt, was zu ihnen passt. Und darum war dann nachher eigentlich relativ schnell klar, dass ich nicht der Schrauber werde. Weil ich muss zugeben, ich habe heute noch 2 linke Hände, die brauchen meine Freunde oder Handwerker für eine Lampe zu montieren oder ein Bild aufzumachen. Ich bin lieber unter Mensch. Und darum war dann zumal auch für meinen Vater relativ klar, dass Easyladen nicht weiterführen
wird. Was habt ihr für Erinnerungen daran? Also, ihr seid als kleiner Bub vermutlich ab und zu in diesem Laden gesehen und in dieser Mech-Werkstatt gesehen.
Ja, also ich hatte nicht eine Kita oder einen. Ich war im Büro oder in der Werkstatt, wenn meine Eltern gearbeitet haben. Oder mein Vater war in der Werkstatt. Meine Mom hat das Büro geschmissen oder den Verkauf gemacht. Und darum bin ich eigentlich, wenn die Schule ausgegangen ist, bin ich relativ früh schon selbstständig mit dem Velo von Rotrist auf Arbeit gefahren und bin in die Werkstatt gegangen. Aber eben, in der Werkstatt bin ich eher selten gewesen. Ich war eher in den Beratungs- und Verkaufsräumen und habe die Leute begrüßt und Kaffee gegeben. Das hat mir schon als Kind sehr Spass gemacht.
Aber ich wusste eigentlich, wenn es zum Mittag auf den Tisch kommt, ist das bezahlt worden durch die mechanische Werkstätte von eurem Vater und von eurer Mutter. Mhm. Also das gibt schon einen sehr grossen Bezug.
Unbedingt. Also das ist, wenn mir heute jemand sagt, ich hatte ja auch ein Spiri-Velo gehabt, dann ist das so ein Gag von mir, dass ich sage, danke, du hast meine Kindheit auch geholfen finanzieren.
Was heisst ein Spiri-Velo? Also ist es ein eigenes Velo gewesen? Oder hat man einfach den Spiri-Kleber auf
den Markt? Den Spiri-Kleber, ja, genau.
Wie ein Spiri mit einem R?
Ja. Das muss man sagen. Wir haben es dann eh vergessen. Das ist so, ich bin immer der kurz und bündig Bieri, genau.
Was heisst Bieri? Wisst ihr das?
Ja, das ist ursprünglich ein Herznacher-Geschlecht, Heimatort. Und dort ist ein Bier in meinem Wappen. Aber dort habe ich jetzt nicht so einen Bezug. Und ich bin jetzt auch nicht so der Ahnenforscher gewesen. Aber ursprünglich ist das vom Aargau Herznach, das Geschlecht.
Wie habt ihr das erlebt, der Wechsel vom klassischen Velo zum Elektromotor, der am Velo dran ist?
Ja, also ich habe es sehr gut erlebt, weil das muss man auch wissen, ich bin nicht in einem Bike-Team oder in einem Velorun-Team gewesen. Ich bin zum Teil sogar mit einem Militär-Velo in die Schule gegangen, weil ich Freude hatte. Ich hatte nicht das Hightech-Bike, aber den Wandel habe ich natürlich noch miterlebt. Mein Vater war einer der ersten Velohändler in der Region, wo die motorisierten Velo, da stand so noch mit Benzin gegangen und Hilfsmotor, so wie eine Art Solex, importiert hat, weil er war dort auch immer so ein Tüftler und hat geschaut, was ankommt. Und darum, das war für mich eine super Entwicklung. Ich fahre auch heute sehr gerne E-Bike, das gebe ich zu. Ich habe ein Motor, wenn ich auf einem Weiss stehe oder sonst auf einem Berg fahre. Und das ist eine super Geschichte, auch als Fortbewegungsmittel, definitiv.
Was ist denn passiert mit dem Geschäft von den Eltern?
Ja, nachdem klar war, dass ich das nicht übernehme und mein Vater mir das sogar offen gelassen hat, gesagt, du, René, lass schnell, wir müssen für dich etwas anderes suchen, du bist nicht der Schrauber. Hat man nachdem gewusst gehabt, dass man eine andere Nachfolgelösung muss planen oder will planen. Und da haben wir das Glück gehabt, dass mein Vater einen Nachfolger gefunden hat, der das Geschäft gepachtet hat. Das ist richtig.
Und heute hat er noch einen Bezug dazu oder ist das endgültig weg?
Ja, es ist weg, ja. Ja, zu dem Geschäft, also inzwischen ist es auch so, dass dort eine Umnutzung stattfinden tut in dem Geschäft in Arbig. Velogeschäft wird auch hier halt ein bisschen zentralisiert, oder, alles drum und dran. Darum der Bezug zum Velo per se ist weg. Aber ich muss schon sagen, gerade in der Stadt kurzum habe ich einen Roller gesehen mit einem Biri-Kleber drauf. Er ist zwar nicht mehr gefahren, er war eher ein bisschen abgestellt gewesen, und da hatte ich immer noch Freude gehabt, dass das all die Erinnerungen geweckt hat.
Das E-Bike hat lang, haben alle gesagt, das ist für alte Leute, oder? Ja. Die nicht mehr so mögen. Mhm. Und heute ist es ja ein mega Sportgerät geworden. Ja. Wie dürft ihr euch entscheiden? Wollt ihr 45 Stundenkilometer können fahren oder länger die 25? Dürft ihr den Töffelhelm anlegen? Oder wie sieht das bei euch aus?
Bei mir selber, ich bin da recht flexibel. Ich habe auch Freude an meinem Piaggio Appe, das ist so ein dreijähriges Töffli, das ich mit dem Tour gerne rumkurve. Ich habe ein Militärvelo, das ich von meinem Vorgänger abkaufen konnte, wo eine lustige Geschichte dahinter ist. Das ist ursprünglich von meinem Vater gekauft worden, vor 15 Jahren. Ich habe ein normales Velo. Velo begleitet mich schon noch so ein bisschen, aber ich selber, wenn ich sage, für eine sportliche Aktivität, nehme ich gerne ein E-Bike und flitze rum, weil es macht einfach den Radius viel, viel grösser. Aber für in die Stadt rein bin ich absolut gerne auch mit dem Eingänger Ordonnanz Militärvelo unterwegs.
Aber es gibt eben den Unterschied 25 Stundenkilometer und 45, ja, oder? Und bei 25 darf ich, glaube ich, einfach fahren, ohne Nummern und so weiter. Mhm. Und beim 45 muss ich eine Nummer haben und muss einen Helm anlegen.
Ja, genau, richtig.
Wie sieht man den René Bieri? Auf dem 25er oder auf dem 45er?
Wir sehen ihn auf dem 25er, ja.
Also ihr dürft noch ohne Nummern umeinander fahren?
Genau, richtig. Das ist, früher war es die Vignette. Heute ist es über Privathaftpflicht versichert. Das ist ja auch ein Versicherungsthema.
Eben, sind wir gerade dabei. Genau. Also ich gehe jetzt mir ein Velo kaufen und habe keine Privathaftpflicht. Hat das übrigens jeder?
Privathaftpflichtversicherung ist nicht obligatorisch.
Also es ist nicht obligatorisch. Jetzt könnte ich sicher mir ein Velo kaufen und das ist gar nicht versichert.
Genau, richtig. Und wenn ihr dann einen Schaden verursachen tut, müsst ihr den Schaden entschädigen. Das ist Gesetz. Das ist die Haftung, die ihr habt. Und da kann es auch sein, dass ihr den Schaden selber zahlen müsst. Und dort sind wir natürlich dann schon ein bisschen in einem schwierigen Bereich. Aber glücklicherweise ist dort die Schweiz gut abgedeckt. Es ist eher eine Ausnahme, dass jemand keine Privathaftpflichtversicherung hat. Also ich schätze jetzt eine Zahl, dass wahrscheinlich 98% der Einwohner in der Schweiz haben eine Privathaftpflichtversicherung. Es wird auch viel sichergestellt, wenn man eine Wohnung mietet, wo es der Vermieter den Nachweis sieht, dass so eine Haftpflicht besteht. Aber es ist keine obligatorische Versicherung.
Sie sind heute als Versicherungsexperte hier bei uns,
ja,
und vertreten aber die Mobiliar. Und Mobiliar hat etwas ganz Spezielles, das ist eine Genossenschaft. Mhm. Das kennen wir ja auch alle von der Migros, auch eine Genossenschaft.
Ja.
Wir haben zwar nicht so viel zu melden, auch wenn wir Genossenschafter sind. Warum ist die Mobiliar eine Genossenschaft geblieben und wirbt auch ständig mit dem und sagt, wir sind eine Genossenschaft und die sind viel näher am Business dran und die kommen dann von uns auch noch eine Überschussbeteiligung über. Warum ist die Mobiliar eine Genossenschaft?
Wir sind 1826 so gegründet worden und darum, das haben wir seither beibehalten. Natürlich haben wir das Versicherungsgeschäft ist genossenschaftlich organisiert und das ist auch eine Säule, die wird bleiben. Und die Überschussbeteiligung, das ist nicht irgendwie ein schöner Marketingtrick oder so, sondern das ist effektiv, wenn wir sagen, dass wir gut wirtschaften, dass wir auch einen Gewinn an Kundinnen und Kunden können retour geben können. Das passiert meistens in Form von Prämienrückvergütung. Und das können wir glücklicherweise seit auf dem Mobiliar bis seit 25 Jahren, kann ich das sagen, haben wir das jedes Jahr können machen. Also unsere Kundinnen und Kunden kommen Geld zurück und nicht Aktionäre in Form von Dividenden. Das Geld fließt bei uns so zurück.
Alle kennen die Werbung von Liebe Mobiliar.
Ja, genau. Ja.
Die gibt es ja, glaube ich, auch seit 20 Jahren oder mehr.
Ja.
Und sie ist immer noch sehr erfrischend und alle haben eigentlich Freude daran.
Ja.
Es ist auf eine Art fast eine Negativwerbung ein bisschen, oder? Es gibt ja einen Schaden immer, oder? Es passiert dem ja irgendetwas, dem Mannli oder ja. dem Fraueli.
Ja.
Und trotzdem haben alle Freude daran.
Ja.
Die sind ja dann schon dabei gewesen, wo das Ganze kreiert wurde. Die sind ja schon als Methusalem bei dem Mobiliar. Also kennt ihr auch den Start von dieser Werbung.
Ja.
Wie habt ihr das damals erlebt?
Die Werbung ist inzwischen über 20-jährig. Und am Anfang ist natürlich, oder, bis das Liebe Mobiliar ist so ein bisschen integriert gewesen bei den Leuten oder bei den Kunden, schon eine Zeit gegangen. Aber die müssen sehen, heute viele Schadenanzeigen, die uns gemacht werden, online, fangen an mit Liebe Mobiliar. Also das ist wirklich ein richtiger Brand wurde. Und die Schadenskizzenwerbung hat sich auch weiterentwickelt. Wir haben dort eine Agentur, die uns unterstützt, aber wir haben auch immer viele Kundinnen und Kunden, die uns Skizzen immer noch machen und uns einschicken. Und dort haben wir eine Stelle, wo wir die weiterleiten tun und die ein oder andere wird schon verwendet. Zum Beispiel das Velo, wo in die Tiefgarage rein, das Auto, das in die Tiefgarage reinfährt und obendrauf das Velo hat auf dem Träger. Ja, die Tiefgarage ist halt nicht gemacht mit Velo oben drauf, oder? Aber es ist schon so, wir mussten auch über einen richtigen Versicherungsschutz verfügen. Wir haben auch eine Anfrage gehabt und gesagt, ja, ihr macht ja so Werbung, das müsst ihr doch zahlen. Es braucht dann natürlich schon noch die richtigen Policen im Hintergrund. Die schöne Werbung allein längt nicht.
Eben, das ist dann das andere, oder? Dass man sagt, ich habe im Fernsehen gesehen, oder? Mhm. Das muss ja versichert sein, oder?
Ja, aber das liegt natürlich in der Natur der Sache, dass ein gescheiter Versicherungsberater schon im Vorfeld zwingend ist, oder? Das ist so, ja.
René Biri, die sind ja im Werdegang unter anderem in die junge Wirtschaftskammer eintreten.
Ja.
Das heisst JC, was heisst das eigentlich richtig, JC?
Das ist Junior Chamber International, genau.
Wie seid ihr dazu gekommen?
Das ist so, mein bester Freund, sein Bruder, war dort Nationalpräsident. Gewesen. Und JC ist in der ganzen Schweiz vertreten.
Also Nationalpräsident von der JC-Organisation.
Von der JC, genau, ja. Und dann haben wir natürlich jemanden über das Thema philosophiert. Und Wickertal war so ein bisschen in dieser JC-Welt ein weisser Fleck. Und nachdem hat es Anstrengungen gegeben, dass die Kammer Olten uns hilft zu gründen. Und so ist nachdem JCI Wickertal entstanden. Ich muss allerdings leider sagen, dass die Kammer in Anführungsschluss nur 5 Jahre überlebt hat. Wir sind sozusagen auch ein bisschen dem Virus zum Opfer gefallen und haben den Kit nicht mehr untereinander gehabt. Aber
also Virus Covid damals?
Ja, wie? Genau. Wir waren relativ frisch gegründet gewesen. 2-3 Jahre waren wir unterwegs gewesen. Und nachdem haben die Anlässe nicht mehr stattgefunden. Und die Thematik ist natürlich immer, es ist One Year to Lead, das ist der Präsident. Und dort haben wir natürlich die Zügel schon müssen in der Hand haben. Und auch, wenn man physische Events nicht können machen konnte, andere Sachen müssen können planen. Und darum, JC Wickertal war leider nicht erfolgreich gewesen. Aber in der Schweiz ist es nach wie vor eine erfolgreiche Geschichte. Es hat auch jetzt gerade den Nationalkongress gegeben. Wo sogar eine Weltdelegation gekommen ist und. Das ist eine coole Geschichte. Es ist nicht ein Service-Club, es ist eine Netzwerkverbindung von jungen Führungskräften, die sich zusammentut.
Die hat unter JC, glaube ich, sich auch um Food Waste gekümmert.
Ja.
Food Waste ist in aller Namen. Ist das heute noch ein Thema für euch?
Ja, das ist ein sehr grosses Thema. Also, Wenn ich einen Geschäftsanlass habe, das gebe ich zu, dann bestelle ich immer weniger, weil es geht mir nicht ums Sparen, sondern um Essen vorzurühren. Das ist etwas, was ich nicht gerne habe. Und ja, an der Tat zumal hat sich das Projekt entwickelt. Dort kommt auch wieder mein bester Freund ins Spiel, der Conny Begert. Der macht die Streetfood-Festival-Tour in der ganzen Schweiz an 15 verschiedenen Standorten. Mit dem bin ich per se ein bisschen verbunden. Und dann haben wir mal einmal Zeit gehabt, um zu diskutieren. Und dann sagt er mir, hey René, wie soll ich meinem dann zumaljährigen Sohn erklären, dass nach meinen Streetfood-Festivals alle Standbetreiber am Sonntag zum Container laufen und das Essen vortrühren. Das ist ein Wochenendgeschäft. Die haben am nächsten Tag nicht einen Laden, wo sie das weiter verwenden können. Und für einen Herdtöpfelsack oder so lohnt sich das nicht, eine riesige Geschichte machen. Und ich sagte, hey, mach mit JCI ein nationales Projekt, dass das Essen am Schluss nach deinen Veranstaltungen gesammelt wird. Und das ist etwas, was wir gegründet haben, unter JC, und haben ja, Tausende von Kilo Lebensmittel können retten, die weiterverwendet werden
können. Aber ist immer passiert, parallel zu einem Anlass, ja, oder genau. Ist das etwas, was ihr übers durch das Jahr durchgezogen habt?
Nein, das hat man einfach, den Fokus hat man auf seine Anlässe gelegt. Oder? Man hat gesagt, zum Thema Nachhaltigkeit, wenn er schon durch die ganze Schweiz dauert, und JCI ist schon ein Schweizer Netzwerk, sind die lokalen, lokalen Kammern aber an seinen Eventdaten am Sonntag essen zusammensammeln und haben geschaut, dass das weitergeht. Auch zum Beispiel offene Kühlschränke, Reste essbar, Pfarrer-Cyber-Stiftung, da gibt es viel Abnehmer. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, um irgendwie Armut oder arme Familien, die sich kein Essen können leisten können. Es geht wirklich darum, dass Essen nicht fortgerührt wird. Und darum wollten wir Zugang ermöglichen, dass das Essen weiterverwendet werden kann.
Es gibt eine App, die heisst Too Good To Go.
Ja.
Ich nehme an, die kennen ihr auch, oder?
Die kenne ich, ja.
Und das ist ja eigentlich etwas ganz, ganz wirklich Tolles, weil das findet täglich statt. Also da können Firmen, die mitmachen wollen, sei das eine Bäckerei, oder sei das ein Laden, oder sei das Migros oder Coop oder wer auch immer, kann dort ihre Ware eintragen und die kann man nachher massiv günstiger so holen. Meistens sind es einfach Überraschungspäckchen, man weiss nicht genau, was man da bekommt. Ja. Dann muss man halt daheim sagen, jetzt, wenn wir schauen, was heute Nacht gibt.
Ja, das Leben ist ja manchmal ein Wundertüte. Darum,
ja, aber es ist eine ganz coole Geschichte.
Ja.
Oder? Ist eine ganz tolle
absolut. Sache. Oder? Hey, das ist ein wichtiges Thema. Ich sage gerade so mit Nachhaltigkeit, Ressourcen oder auch Verpackungen, alles drum und dran. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Abfall wir generieren. Und darum habe ich Freude, dass wir an und dazu mal das nationale Projekt haben können lancieren mit den jungen Wirtschaftskammern für die Streetfood-Festivals. Und eben, das funktioniert heute noch. Wir haben das aber nach 2 Jahren haben wir das weitergegeben, weil das ist bei JCI so ein bisschen der Fall. Es ist one year to lead. Man hat 1 Jahr einen Präsident und nachdem gibt man das Projekt weiter.
Gehen wir zurück zur Mobiliar, zur Versicherung. Wir haben vorhin darüber geredet, das ist eine Genossenschaft, das ist sehr atypisch. Man hat Überschussbeteiligungen und jetzt sind die Generalagent von einer Generalagentur, das ist Solothurn Grenchen. Und das ist auch ganz speziell, oder? Also die müssen eine Einzelfirma gründen. Und eine Einzelfirma, da ist man voll in der Haftung drin. Also da kommen Ehefrauen oder Kinder zum Teil weiche Knie, wenn sie denken, dass der Papi da voll eigentlich integriert ist. Und das ist, glaube ich, auch ganz speziell, oder? Ich weiß nicht, gibt es eine andere Versicherung, die das auch macht?
Ich muss gerade überlegen. Es ist natürlich schon so, es gibt noch andere Genossenschaften, aber die meisten sind natürlich Versicherungskonzerne, sind als Aktiengesellschaft hinterlegt. Oder die Agenturen auch als Aktiengesellschaften. Also das ist bei den Mobiliar nicht der Fall.
Es hat 80 Agenturen in der Schweiz.
Korrekt, ja.
Und jede von denen ist ein Einzelunternehmer dahinter.
Ja.
Also einer, den man eigentlich privat könnte packen.
Ja, das ist so. Mir kann man zu oben an die Haustüre rufen, wenn irgendetwas nicht, wenn ich einen unternehmerischen Fehler getroffen habe. Das ist korrekt.
Ihr müsst eigentlich den AGBs sehr gut vertrauen, die eure Juristen machen, oder? Weil wenn dort etwas drin steht, wo nicht hält, oder? Und es kommt zu einem Prozess, könnte es ja tatsächlich sein, dass der René Biri persönlich dort muss auftauchen muss.
Ja. Zum Glück suchen wir nicht den Ausschluss, wie wir etwas ablehnen können, sondern den Einschluss. Aber es ist so, auch uns kann mal ein Fehler passieren, dort wo gehobelt wird, Fälle spähen und per se der Beratungsfehler von einem Berater, den ich angestellt habe, der kommt zu meinen Lasten, den muss ich finanzieren können. Klar, auch ich habe im Hintergrund eine Versicherung, auch ich habe im Hintergrund...
Bei wem seid ihr versichert?
Das ist bei der Mobiliar selbstverständlich.
Wobei, es gibt also Banker, die Hypotheken nachher bei einer Konkurrenz holen, zum Beispiel.
Ja.
Weil sie preisgünstiger
ist. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich sage, unsere Produkte, hinter denen kann man stehen und darum ist es natürlich selbstverständlich, dass ich oder unsere Mitarbeiter auch bei der Mobiliar versichert sind.
Wie ist der Werdegang gewesen? Also, sie haben bei der Mobiliar geschafft, hat Lehre gemacht, hat Weiterbildungen gemacht ständig, bis sie zum absoluten Top-Versicherungsexperten wurden. Und jetzt hat irgendwann müssen entscheiden, will ich das Wagnis eingehen? Wie funktioniert das? Wird man da angefragt? Mhm. Oder geht man da nach Bern und klopft irgendjemand an und sagt, ich würde gerne eigentlich Generalagent werden?
Hey, das ist einfach, ich habe ein Online-Formular ausgefüllt und dort das klappt.
Ja, vermutlich nicht.
Nein, ist nicht so. Ja, auch das. Oder, verschiedene Gesellschaften, verschiedene Systeme. Bei der Mobiliar funktioniert es so. Ich war vorher Verkaufsleiter auf der Mobiliar in Zofingen. Ich durfte dort 12 Jahre arbeiten, habe den Verkauf geführt. Wir hatten ein Schadenereignis 2017, das ich geleitet habe, wo ich so ein bisschen aufgepoppt bin, dass ich wahrscheinlich nicht nur ein Verkäufer bin, sondern auch so etwas unter Druck kann, seriös regeln und ja, kann man Interesse bekunden, dass man Freude hat an diesem Job und nachher wird man geprüft mit einem Assessment, wo man psychologisches Gutachten erstellt wird, ob die Fähigkeit überhaupt da ist, aus wissenschaftlicher Sicht. Aber natürlich muss immer noch der richtige Zeitpunkt, der richtige Moment, die richtigen Karten auf dem Tisch liegen, dass der am Schluss natürlich klappt für eine Übernahme von einer Generalagentur.
Also eine von diesen 80 Agenturen muss frei werden?
Genau, ja.
Und das macht einen ja nicht freiwillig. Also die meisten gehen in Pension wahrscheinlich mit ihrer Agentur.
Ja, das ist korrekt. Im Normalfall ist es so, das Endalter ist bei uns 65.
Also ihr müsst dann gehen?
Nein, also da müssen wir gehen. Das ist korrekt. Das ist ein Teil von meinem Agenturvertrag, wo das drin steht. Wir wollen nicht graue Eminenzen. Wir wollen auch die Möglichkeit haben, dass eben eine Agentur weitergegeben werden kann. Aber wie gesagt, wenn jemand gewählt wird, also ich werde jemand gefragt, ja, was machst du jetzt als nächstes? Gehst du jetzt auf Direktion oder was ist der nächste Schritt? Ich sage immer, nein, Solothurn ist sozusagen meine Endstation. Das ist meine Firma, mein Geld, das dort drin ist, mein Herzblut mit einem tollen Team. Und ich gehe davon aus, dass ich bis 60, 65 bei der Mobiliar Solothurn bleiben darf.
Müsst ihr dann euren Steuerzettel der Mobiliar AG oder Genossenschaft abgeben, weil die wissen, was der Piri dort rausgelöpft hat?
Das ist so. Wir haben natürlich dort schon Richtlinien, die wir einzuhalten haben. Auch ich als Einzelfirma, die das unternehmerische Risiko tragen, habe ganz weit draussen Leitplanken. Zum Beispiel, dass wir nicht Werbung machen in anderen Gebieten oder auch wie das Erscheinungsbild gegen aussen aussieht. Wir haben jetzt gerade können umbauen auf der Generalagentur. Das Gebäude gehört der Mobiliar Bern. Es ist eigentlich das gleiche Signet, aber es ist eine separate Firma. Das Gebäude, wo ich zu Miet bin, gehört der Mobiliar in Bern. Ich zahle dort Miete.
Hat er müssen dort reingehen? Hat der Mobiliar Bern gesagt, und du wirst nur Generalagent, wenn du bei uns Mieter wirst?
Nein, das ist kein Problem. Im Gegenteil, ich hatte ein halbes Jahr Vorlaufzeit für die Übernahme von dieser Generalagentur. Also ich durfte ein halbes Jahr vorher auf die Agentur arbeiten, zu meinem Vorgänger. Das ist der Hans-Jürg Halter, das ist der vorgängige Inhaber. Und konnte diese Sachen vorbereiten, weil es geht um Businessplan schreiben, um Arbeitsplan schreiben, Liquiditätsplan schreiben. Weil das Risiko ist bei mir im Januar, als ich übernommen habe, musste ich wissen, dass ich Löhne zahlen kann oder was für Werbung ich machen will oder wie die Stellen sollen besetzt sein. Und wir hatten so 2-3 Änderungen gehabt, natürlich, oder, weil es ist so meine Handschrift drin sein. Und ja, darum, das ist so ein der Mekano dahinter.
Die hat 50 Mitarbeiter auf dieser Generalagentur.
Genau, ja, muss etwas laufen.
Ja, und es wird ja immer 24. 25. jeden Monat, oder?
Ja.
Und dann müsst ihr irgendwie auf dem Bankkonto eine Unterschrift leisten.
Ja, das ist richtig, ja.
Das ist nicht ganz ohne.
Ja, das ist so. Liquidität ist bei mir, also natürlich, jetzt habe ich eine Firma vor 2 Jahren übernommen. ist ein grosses Thema. Jetzt, ich bin sehr am Investieren, auch in der Region, sei es mit den Engagements von Sponsoring. Wir haben einen Ausbau gemacht von der Generalagentur, also respektive Weiterentwicklung mit einem Kompetenzzentrum für Vorsorge und KMU. Das sind beratungsintensive Themen, die ich draufsetze. Also es ist einiges gelaufen. Und das muss ich zugeben, es ist nicht ganz immer das einfachste Einschlafen gewesen, das Hirn da noch zu oben weiter, aber das gehört absolut dazu.
Ist es schon passiert, dass der irgendwie am 24. gesagt hat, wie lohne ich jetzt noch den 50. Lohn aus? Wie mache ich das?
Nein, das ist mir zum Glück nicht passiert. Ich habe natürlich, wenn man gewählt wird als Generalagent, ist nicht gerade noch die Frage, hast du die Summe X parat, dass du das am Eigentümer, am Vorherigen kannst abkaufen. Die muss ich zugeben, dort habe ich nicht zu einer Bank müssen gehen, das hat Mobiliar mir können als Darlehen zur Verfügung stellen und jetzt natürlich in den nächsten 5 Jahren darf abzahlen.
Also es ist schon eine sehr intensive Verbindung und das ist für einen Aussenstehenden relativ kompliziert zu verstehen. Also man hat zuoberst oben die Genossenschaft und nachher hat man gleich wieder eine Aktiengesellschaft darunter, eine klassische Aktiengesellschaft, die rechtlich auch entsprechend gegründet worden ist. Und nachher kommt das ganze Mobiliar-Angebot, das aus Dutzenden von Firmen besteht, das an deren AG aufgehängt ist. Oder? Mhm. Ist das für euch ein bisschen kompliziert, selber überhaupt noch zurechtzufinden drin?
Ja, als Generalagent hat man per se natürlich einen Mikrokosmos, den man muss drin, managen muss und sozusagen ein bisschen seinen Laden im Griff haben. Aber die Struktur bei uns ist echt klar. Oder? Wir haben eine Direktion mit einem Marktmanagement, wir haben einen Geschäftsbereich für das Versicherungsgeschäft und. Und wir haben auch sehr, sehr, sehr guten Austausch auf Direktion. Also Direktion ist für uns ein wichtiger und guter Sparringpartner. Wo wir mit ihnen gerne zusammenarbeiten. Aber eben per se, mein Lädeli oder ist eine Einzelfirma, mein Mikrokosmos ist die Generalagentur. Ich muss schauen, dass der läuft und dass das alles gut ist.
Also jetzt vor euch, das ist ein bisschen beschissen, hat das Organigramm. Ja. Könnt ihr das mal schnell umdrehen?
Ja.
So, jetzt machen wir das Quiz, ist gut.
Das ist gut, ja.
Also ich jetzt einfach wild irgendjemand raus. Schauen, ob ihr wisst, wer das ist. Trianon AG Nyon.
Ja.
Sagt euch das etwas?
Selbstverständlich. Trianon ist unsere Vorsorgestiftung, die Mobiliar zugekauft hat vor ein paar Jahren. Ist eine hundertprozentige Mobiliar-Tochter. Und dort tun wir unsere berufliche Vorsorge darüber abwickeln.
Also das ist mal die erste Quizfrage. 100 Punkte.
Ne? Das ist gut, da bin ich froh.
Genau. Und da gibt es...
Nicht zu fest ins Detail, bitte.
Bildigo AG Bern.
Ja.
Das ist eigentlich auch etwas.
Selbstverständlich. Bildigo ist eine Handwerkerplattform, weil wir ja die Schäden bei uns vor Ort erledigen. Also 9 von 10 Schäden werden bei der Mobiliar von der Generalagentur erledigt. Und dort hat Mobiliar natürlich ein lokales Netzwerk von Handwerkern. Also wenn ein Auto eingedrückt ist, wenn wir das zum Lokal repariert wird. Und Bildigo ist eine Handwerkerplattform, die zu der Mobiliar gehört, ist eine hundertprozentige Mobiliartochter. Wenn die zum Beispiel ein Fenster reparieren müssen oder eine Glühbirne aufzutun oder eine Fassade reinigen, können ihr auf diese Plattform gehen, eure Daten eingeben und Bildigo tut es nachher an die Partnerinnen und Partner von der Mobiliar weiterleiten, dass die Handwerkspartner können ein Angebot unterbreiten und ihr als Endkunde nachher verschiedene Angebote bekommen.
Was ist das Interesse von der Mobiliar? Geht ihr das direkt? Also wenn ich jetzt dort eben Fenster eingebe, ja. Und jetzt komme ich drei Offerten über. Komme ich die von der Mobiliar über oder komme ich die von der Handwerker direkt über?
Die kommen vom Handwerker über, aber mehr als Mobiliar. Wir haben eine gewisse Garantie, dass die Arbeiten verheben, weil das natürlich Partner von uns sind. Und uns geht es um die Vereinfachung des Schadenprozesses. Wir wollen dem Kunden möglichst viel abnehmen. Aber wir wollen natürlich auch.
Aber das kann ich auch außerhalb des Schaden machen. Ich kann nicht Bildigo, wenn ich gar keinen Schaden habe. Ich brauche jetzt einfach neue Fenster. Ja.
Bildigo ist wie ein Werkzeug. Sie können entscheiden, ob sie das Werkzeug benutzen oder nicht und ob sie verschiedene Angebote haben wollen. Oder dort geht es natürlich nicht nur primär um einen Schadenfall, sondern auch, wenn die sonst renovieren und verschiedene Angebote einholen wollen. Dann können die das via dieser Plattform sauber erledigen.
Die haben einmal gesagt, ja, die haben nur ein Formular ausgefüllt und dann sind der Generalagent geworden. So einfach war es ja nicht. Ja. Aber ich würde gerne das von den Formularen noch mal aufnehmen. Mhm. Die Welt wird wirklich kompliziert. Oder? Und jetzt wird ich älter beispielsweise und ich habe eine kleine Distanz zur Informatik. Und ja. bin nicht mehr so am Rumturnen auf dem Web innen und so weiter. Und jetzt sagt man mir eigentlich, du kannst gar nicht mit mir eigentlich normal kommunizieren, sondern geh mal ein Formular ausfüllen. Mhm. Oder? Und dann drücke ich auf Speichern, und dann kann ich aber nicht speichern, weil ich irgendeine Zahl rein da habe, die keine Zahl rein gehört. Oder ich habe einen Umlaut rein da und das Formular akzeptiert das nicht. Ja. Wie handhabt ihr die Schere, die es hier gibt, von Leuten, die einfach sagen, das ist okay, ich kann gerne mit einem Formular umgehen, aber irgendwann hängt es mir aus. Ich würde auch gerne mal anrufen und mit jemandem vernünftig darüber reden.
Ja, ja, das, ich muss hier vorausschicken, ich bin der Handschlagtyp. Am liebsten habe ich kein Formular. Und das war auch ein bewusster Entscheid beim Umbau von der Generalagentur. Ich wollte, dass die Leute zu uns kommen und jemanden per Handschlag begrüßen und eine Versicherung abschliessen oder einen Schadenfall anmelden. Es gibt natürlich auch speziellere Schadenfälle, oder, die sehr emotionsgeladen sind oder sehr, sehr die Leute berühren. Und dort, wenn wir den Kundinnen und Kunden die Möglichkeit geben, dass sie bei uns vorbeikommen. Also, ich sage, es ist sowohl als auch, klar haben wir auch Apps, wo wir gerade können nette Fotos machen, einen Schadenbeschreib machen. Mit KI wird das Formular noch ausgefüllt und dann kann man den Schaden übermitteln und ist er gerade angemeldet. Und KI wird uns sogar in Zukunft den Schaden auch gerade abwickeln, wenn alle Parameter stimmen.
Also braucht es eigentlich gar nicht mehr nachher?
Die Komplexität nimmt bei uns zu. Oder wir haben das gesehen, zum Beispiel bei dieser Brandserie, die es im Wasseramt gegeben hat. Dort war mir wichtig, ich hatte dort die Agentur frisch übernommen. Dort wollte ich mit meinem Schadenteam am nächsten Tag bei den geschädigten Leuten, die ihr ganzes Hab und Gut verloren haben, und ich wollte dort einen Handschlag geben und eine Karte in die Hand drücken. Und es ist mir nicht darum gegangen, um möglichst nette Marketinggeschichten oder Storytelling zu betreiben, sondern ich wollte den Leuten helfen. Und darum braucht es eine zwischenmenschliche Beziehung.
Was ist das so in einem Fall? Also jetzt zündet mir eines Haus an, es ist ein Brandstifter dahinter.
Ja.
Ich weiss ja noch nicht, wer das war in diesem Moment. Und ich komme jetzt zur Versicherung, also bei euch jetzt wäre es das Mobiliar.
Ja.
Und die müssen ja das zahlen, die zahlen den Schaden, das heisst mit der Gebäudeversicherung zusammen.
Korrekt, ja.
Die haben ja nicht die Wände werden jetzt beispielsweise im Kanton Solothurn, ist ja nicht bei jedem Kanton gleich.
Ja. Oder?
Die Wände sind durch die offizielle Gebäudeversicherung geschützt und ihr seid für alles, was nicht niet und nagelfest ist.
Ja, genau. Da, das, was man kann kehren und aus dem Haus rausgeht, das Mobiliar, das Inventar, das ist etwas, was wir versichern. Und also konkret, wenn so ein Brandfall war, ist die Solothurner Gebäudeversicherung auf Platz, wo der Schaden aufnimmt oder wo fürs Gebäude schaut. Und wir sind für den inneren Teil. Oder? Plus natürlich auch je nach Versicherungsleistung ein Betriebsausfall. Oder? Wenn man nicht mehr produzieren kann in diesem Betrieb oder wenn man muss zügeln muss, das sind alles Mehrkosten, die entstehen. Oder stell dir vor, wir hatten auch einen Brand in der Stadt. Die Leute die müssen ausquartiert werden. Da haben wir die erste Woche, zwei, haben wir Hotel gezahlt oder sonst Unterkünfte. Und nachher musste schnell eine Zahlung müssen kommen, dass die Leute wieder neu einrichten können. Ja. Und dann kommt es auch darauf an, auf eine Versicherungsleistung. Oder beim Abschluss sind alle schnell darauf ankommt im Schadenfall.
Gerade der Fall in der Stadt, das ist ein Altersheim, das gebrannt hat. Wo steht man da heute, wisst ihr das?
Den aktuellen Stand kenne ich nicht, nein.
Also das war ja ein Megaschaden, ein riesiger Schaden. Und da müssen wir schauen, dass der Brand auch nicht auf die Nachbarhäuser übergeht. Also, ja. Das war in der Altstadt innen.
Ja.
Und die Leute haben ja müssen neue Altersheimplätze suchen und so. Mhm. Das ist also verheerend, oder? Ja. Das war keine Brandstiftung, das war effektiv, glaube ich, Schaden.
Ich glaube, das war ein technischer Defekt, so wie ich aus den Berichten noch gelesen habe. Ja.
Genau. Aber das andere, das ist, also in dem Wasseramt, das ihr erwähnt habt, das war tatsächlich Brandstiftung. Und da ist jetzt die Frage, also die haben jetzt das gezahlt. Und jetzt findet man heraus, wer das angezündet hat. Und der wird natürlich strafrechtlich verurteilt, das ist mal klar. Mhm. Aber jetzt gibt es ja den Zivilteil. Also, machen ihr das überhaupt? Sie sagen, das hat eh keinen Wert. Oder? Also der Schaden, es ist mehrere Millionen Schaden, die er verursacht hat. Mhm. Und das kann er in seinem ganzen Leben nie zahlen. Mhm. Darüber halt Regress zahlen.
Ja, der Teil, oder? Die Komplexität, das ist jetzt einer von diesen 10 Fällen, die wir auf unsere Kolleginnen und Kollegen von der Direktion stützen. Dort werden wir natürlich begleitet. Und alle diese Regressfälle, oder? Kann man etwas holen, alles drum und dran, weil das tut ja unsere Schaden Kosten mindern. Da sind wir natürlich interessiert, weil am Schluss sind wir eine Gemeinschaft, die Prämien zahlt. Oder wir können das Geld nicht einfach ausgeben, dass es ausgegeben ist oder sagen, komm, das ist schon gut, am Schluss müssen wir auch Prämienberechnung dahinter machen. Also das, was wir können zurückholen können durch einen Regress, weil wir jemanden haftbar gemacht werden, das ist so. Also, das ist ein super Beispiel mit der Autoversicherung. Da muss ich zugeben, noch vor 20, 25 Jahren, wenn es einen Unfall gab, hat man gesagt, ja, das ist gut, das tun wir regeln. Und ein bisschen untereinander schauen, das gibt es heute nicht mehr. Wenn noch ein Verkehrsunfall passieren tut, muss klar sein, wer wie die Schuld ist. Und das tun nicht mehr die Versicherung einfach untereinander ein bisschen abmachen.
Sollte man eigentlich immer beim kleinsten Schaden, sollte man nur in die Polizei kommen?
Uff, schaut, das ist eine schwierige Geschichte, eine Aussage zu machen. Bei Personenschäden ist klar, dort ist man verpflichtet, die Polizei zu kommen. Aber ich sage, eine Auffahrkollision, wo man mit einem Unfallprotokoll und Fotos sauber regeln kann, würde ich nicht das System noch belasten. Ich bin froh, wenn die Polizei andere Aufgaben hat und nicht noch muss protokollieren.
Aber es ist nicht so, dass die Versicherung kommen, wir zahlen nicht, die Polizei nicht kommen.
Nein, das ist nicht so. Wenn es nachher plötzlich Aussage gegen Aussage ist, weil auf dem Protokoll steht klar, oder, man ist dann aufgeregt, hat die Pause ein bisschen höher, wenn etwas passiert ist, dass es keine Schuldanerkennung ist. Das ist nachher dann die Sache der Versicherungen, das auseinanderzubeindeln. Wer ist, wie wird die Schuld aus den Haftungsquoten raus? Und wenn sich die beiden Fahrzeuge halten, nicht einig sind, ist es halt so. Dann geht meistens so ein Weg über ein Gericht, wo das ausgekäset wird.
Als wir euch ein Interview angekündigt haben und euch gefragt haben, was ist so ein Hauptthema, ist für euch gekommen, Velo. Also jetzt, wir haben jetzt gelernt, das hat etwas zu tun mit euren Eltern, eure Affinität zu dem Velo. Aber da geht es um eine knallharte Geschichte. Im 2023, das ist die Zahl habe ich auch im Internet gefunden, hat Mobiliar 30 Millionen Franken für gestohlene Velo gezahlt.
Ja.
Also das ist jetzt nicht gerade ein Pappenstil, oder?
Nein, das ist kein Pappenstil, das ist so, ja.
Genau. Und was auch noch interessant ist, es werden am meisten Velo gestohlen in der Stadt Basel. Warum auch immer, oder?
Oh, yeah.
Habt ihr die schon mal gefragt, wieso hat er bei euch so viel Velo gestohlen?
Hey, da wird sicher auch Statistikgrundwert dahinter liegen, ob es vielleicht noch ein bisschen, weil es in einem Grenzbereich ist und. Das wird sicher Vermutungen geben, aber so tief in den Materien, das bin ich nicht.
Was ist da passiert, dass man so eine gewaltige Steigerung hatte von der Schadenssumme? Sicher nicht ausschließlich nur, weil es E-Bikes sind, die viel teurer sind, sondern es ist auch die Menge von der Velo, ja, die abtransportiert werden. Was ist da los?
Gelegenheit macht Diebe, oder? Das ist schon so. Die Banden sind auch sehr, sehr, sehr gut organisiert, die durchs Quartier durchfahren und schauen, wo die Velo nicht abgeschlossen sind, aufladen und wieder verschwinden. Und das ist ein echtes Problem, weil die Velo kommen auch nicht mehr führen. Dort muss ich sagen, natürlich, als ich noch in Bade zu Rotrist gegangen bin, haben mir meine Eltern gesagt, die hatten noch nichts zu tun mit Versicherung. Du musst das Velo abschliessen. Ja, das Velo war die Hälfte der Zeit nicht abgeschlossen und ist nie weggekommen. Und, das ist heute definitiv vorbei. Das gehört mir auch noch etwa die mit den Haustüren. Ja, weißt du, ich habe die Haustüren nicht abgeschlossen. Ich würde die Haustüren abschliessen.
Ja, dann kommen sie zum Fenster rein, oder?
Ja, das ist klar, da gibt es einen grossen Sachschaden, alles drum und dran. Aber natürlich, wenn es nicht gerade einladend ist, das heisst, wenn nicht gerade ganz klar ist, dass man noch Aufwand braucht, dann ist das gleich auch noch gewisse Hemmschwelle und Sicherheitsfaktor. Darum, bei der Velo gibt es einen Tipp, super Schloss, meistens noch einen Gegenstand umbinden und sicher nicht nehmen 3-4 Tage einfach irgendwo stehen, oder? Bewachte Velostation am Bahnhof benutzen und selbst daheim auf dem Vorplatz oder im Garten hinten oder in der Garage im Carport das Velo abschliessen.
Habt ihr mal eine Analyse gemacht, was ist passiert? Also, sie sagt, Gelegenheit macht Diebe. Gibt es viel mehr Diebe, die Gelegenheit suchen oder gibt es viel mehr Gelegenheiten, die Diebe machen?
Ich glaube, es ist sowohl als auch. Das ist einfach eine Tendenz oder eine Entwicklung, die halt da ist.
Ist es Respektlosigkeit oder sind es eben Bandinnen, wie ihr sagt?
Ja, also da wäre das Thema, müssen wir wirklich mit der Polizei besprechen. Aber
ja, aber ihr müsst selber, ja zahlen. Ja,
wir müssen
interessiert euch schon noch?
Ja, mich interessiert es. Und eben, ich habe selber vor etwa 2 Wochen einmal gerade jemand auf frischer Tat gehabt, der in der Stadt eingebrochen ist, in eine Bekleidungsladen am 4.12 Uhr am Freitag.
Also zur Nacht?
Zur Nacht. Und dort musste ich auch müssen sagen, ein bisschen salopp gesagt, 4.12 Uhr ist nicht mitten in der Nacht, oder? Und ich habe den Geissfuss gesehen im Eingang und habe den Täter gesehen vorzusäckeln, aber ich habe ihn leider nicht verwünscht. Und ja, dort habe ich mich schon auch gefragt. Oder? Und darum sage ich, es ist auch gut, wenn man gewisse Sicherheitsmechanismen hat.
Ist der Laden bei der Mobiliarversicherung gewesen?
Nein, das ist einer von den...
Wenige, die nicht bei der Mobiliarversicherung
waren. Es war eine Kette, gewesen, wo, eine grössere Kette, sagen wir es so. Ja. Aber sicher ein schöner Laden, die haben sich dann auch erkenntlich gezeigt, die haben sehr Freude gehabt. Der CEO von dort hat ein schönes Paket schicken lassen. Eine schöne Aufmerksamkeit gewesen.
Gehen wir zurück zu den Velo, die hier gestohlen werden. Woher geht die? Geht die ins Ausland? Oder ist es mehr so eine Gebrauchsleihe, oder wie man dem kann sagen? Also es ist jemand ein bisschen betrunken und, ja, und sieht durch das Velo stehen um 10 Uhr zu oben und nimmt sich das und stellt es noch wieder ab.
Ja, Gebrauchsleihe wäre ja noch das eine. Dann würden sie vielleicht vom Kaufmann nach dem Ausgang in die Stadt verschoben werden. Aber die verschwinden, die Velo. Also es ist so, wir gehen davon aus, dass die ins Ausland verschoben werden. Nur ein Bruchteil der Velo kommt wieder führen. Wenn wir die Velo zahlen, dann gehören die auch dem Mobiliar. Also das heisst, in unserem Keller unterstehen aktuell 10-15 Velo, die wieder vorgekommen sind, irgendwo.
Was macht ihr mit denen?
Die tun wir weiterverwerten. Das heisst, unsere Velohändler kommen die über. Wir tun also nicht nur einen Handel betreiben und das Gewerbe benachteiligen, weil wir Dumpingpreise machen aus Velo, wo wir mal gestohlen einkaufen haben.
Vor allem ist es noch verheerend, oder? Wenn ich plötzlich mit einem Velo umfahre, das bei euch gekauft, das gestohlen worden ist, und der ehemalige Eigentümer sieht das, dann komme ich noch Lampen über nachher.
Ja, das ist so. Wobei der ehemalige Eigentümer ist ja entschädigt worden von uns, wenn wir das Velo haben. Also geht der Besitz sozusagen von dem Velo über.
Wie ist das mit der Beweislast? Also, früher hat man ein Nummerli lösen müssen. Oder?
Ja. Das ist aber für die Haftpflicht nur ein Nummerli. Ein Rahmen, Schaden, den man selber machen.
Ja, aber ich hatte ein Nummerli, ich hatte eine Rahmennummer. Ja. Und beim Lösen des Nummerli habe ich eine Rahmennummer eingetragen, auf einen Ausweis. Ja. Also ich habe eigentlich bei meinem Velo gut Bescheid gewusst. Oder? Ja. Heute kann ich ein Velo kaufen und ich verliere die Quittung. Ja. Ich habe gar nicht mehr. Oder?
Ja, das ist richtig. Aber da muss ich klar sagen, oder? Unser Hauptgeschäft basiert auf Vertrauen. Das heisst, es ist klar, die Beweislast hat der Kunde. Ich sage auch, tun die Quittungen weg, wenn ihr eine schöne Uhr kauft oder ein Velo. Weil es ist, im Schadenfall muss man das vorlegen können. Und es ist auch gut, wenn man die Rahmennummer, die auf den meisten Velo ist, immer noch hat. Weil heute kann man nach einem Diebstahl gleich den Schadenfall online anmelden. Das ist sehr unkompliziert, also man muss nicht auf eine Polizei posten. Und es besteht gleich noch die kleine Möglichkeit, dass das Velo wieder vorkommt. Aber es ist klar, der Kunde, wenn er das Velo entschädigt hat, hat das Geld bekommen. Aber er kann auch entscheiden, wir haben auch Kunden, wo das Velo sehr einen hohen emotionalen Wert hat und der am liebsten das Velo zurück will. Und ist das natürlich ein schönes Ereignis, wenn wir können am Kunden wieder das Velo zurückgeben, weil es irgendwo vorgekommen ist oder in einem Lastwagen auftaucht ist oder in einem Lager.
Also die Aufklärungsquote sehe ich jetzt hier im Web. Ist bei 2,7%.
Ja, vernichtend klein.
Also 2,7 Velo von 100 gestohlen kommen wir für. Das 0,7 ist noch schwierig, oder?
Ja.
Also irgendwie von 120, 130 Velo kommen 3 wieder zurück.
Ja, das ist so. Ja. Die Erfolgsquote ist relativ gering.
Und der Aufwand ist auch relativ gross, also so einem Velo hinten nachher zu gehen.
Ja, das kommt auch noch dazu. Oder? Aber ich sage, ich bin gespannt, was auch dort in Zukunft wird geben. Oder? Ja, an meinem Velo habe ich einen AirTag montiert unter dem Sattel. Aber es ist natürlich klar, dass auch die Diebe schnell die neuralgischen Punkte, wo so ein AirTag, das ist, dass man das Velo finden kann, schnell abklappen und den fortrühren. Oder? Ja.
Ich habe vorhin gesagt, Basel ist am schlimmsten. Und das ist schon noch spannend, oder? Also, der Unterschied zum Beispiel zwischen Basel und Nidwalden ist gravierend, oder?
Ja.
Also die regionalen Unterschiede sind frappant. Mit 17,4 gestohlenen Velos pro 1000 Einwohner ist die Stadt Basel ein Velo-Klau-Hotspot. Im Kanton Nidwalden zum Beispiel liegt dieser Wert bei 0,8.
Ja.
Also es ist ja unglaublich, oder? Es ist unglaublich. Also das ist Faktor 20. 25, oder?
Man muss aber auch in Relation setzen. Ich durfte selber 4 Jahre in Basel wohnen und arbeiten.
Wie viele Velo sind nicht geklaut worden?
Ich bin dort, es ist mir tatsächlich nie ein Velo gestohlen worden. Aber eben Basel ist natürlich auch eine Velostadt, oder? Wo ich jetzt wahrscheinlich denke, dass der Nidwaldner von Dorf zu Dorf einer mit dem Auto ja, unterwegs
jetzt
ist. Der
Nidwaldner nicht unrecht. also was ja interessant ist, bei den Krankenkassendiskussionen,
ja.
Sind ja Nidwalden, Obwalden und Schweiz, Zug und so weiter, sind zum Teil sehr tief in den Schadenfällen, was Krankheit anbelangt. Und wenn wir schauen, wo sind die Leute ständig krank? Dann sind sie in Genf, sind sie vermutlich sehr viel krank und in Basel am China auch. Also es ist ja schon noch frappant. Also es sind einfach Menschen, oder? Und im Durchschnitt sollten alle etwa gleich krank sein. Oder? Und auch dort schlägt die Städte oben aus. Warum ist das?
Das sind statistische Werte. Oder ich habe das, bei der Krankenkasse ist natürlich das Gesundheitswesen. Ich gehe jetzt davon aus, ein bisschen salopp gesagt, dass der Innerschweizer nicht gerade noch die Hausapotheke selber auftut und schaut, was er gegen Husten kann nehmen. Hingegen der Städter vielleicht gerne noch schnell in eine Gruppenpraxis geht und etwas tut, sich verschreiben lässt, wo die Gesundheitskosten so steigen. Aber ich kann das zum Beispiel auch von den Fahrzeugversicherungen sagen. Am Schluss sind das statistische Werte, die dahinter liegen und natürlich nicht Sympathien. Bei uns gibt es auch Kantone, die einen höheren Tarif bei den Autoversicherungen haben, weil die Schadenquote einfach höher ist. Schlussendlich wird das Pricing so festgelegt. Früher, vor 20 Jahren, haben wir noch ganze Bücher gehabt, um einen Tarif festzulegen. Und dort hat man gewusst, für Teilgasko pro 1000 kostet es 12.10 Franken. Und heute ist das vorbei, heute ist das total individuell auf Marken abgestimmt, auf Fahrer und auf ganz, ganz viele verschiedene Faktoren.
Zahlt denn Nidwalden generell in den Versicherungen eigentlich weniger Prämien? Also der, der die Generalagentur Nidwalden hat, der hat ein super Leben, oder? Der kann natürlich einkassieren und muss fast nichts zahlen.
Ja, das sind Gegebenheiten, die halt in der Schweiz so breit sind und so vielfältig. Aber eben tun wir jetzt nicht behaftet, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Nidwaldner und der Urner in der Haftpflichtversicherungsprämie ein paar Franken weniger zahlen als der Zürcher, der Genfer oder der Solothurner. Aber wie gesagt, da reden wir von ein paar Franken, der ganze Tarif ist so komplex. Aber so hat man dann auch eine individuell maßgeschneiderte Geschichte und nicht ein Gesamtabrieb über alles. Oder je länger man fährt, was für ein Risikoprofil das man hat, desto eine risikogerechte Prämie kommt am Schluss raus.
Ist man als Generalagent bucht, um reich zu werden?
Ich würde jetzt nicht alles auf einen Generalagent-Status oder Beruf schieben. Und die Frage ist, was ist Reichtum? Oder, ist das der finanzielle
Reichtum? Also ich meine jetzt nicht, man kann auch reich sein an Natur, oder? Ja. Man hat gerne die Vögel, die pfeifen.
Das ist so.
Nein, ich meine jetzt, effektiv ist das Bankkonto Ende Jahr massiv besser gefüllt als im Vorjahr.
Das ist nicht der Antrieb. Wenn der finanzielle Antrieb nur dahinter steckt, dann ist das eine gefährliche Tendenz. Definitiv.
Also eure oberste Chefin, ich sage zwar, ist gar nicht meine Chefin, weil ihr seid ja eine Einzelfirma, die hat eigentlich mit ihr gar nichts zu tun. Da hat man Zahlen gesehen, etwa 1,9 Millionen. Irgendwie der zweitbeste zahlte Lohn im Kanton Bern, also Mobiliar ist eine Berner Versicherung.
Ja, der Hauptsitz ist in Bern, ja.
Genau. Und wer leid denkt das fest? Hätte ich mitstimmen können dort?
Nein, aber das sind ja auch separate Firmen. Oder? Nochmal, ich komme hier zurück auf meinen Mikrokosmos. Michel Rodoni ist zwar eine, die meinen Agenturvertrag könnte auflösen könnte. Das ist so. Ich habe ein Vertragswerk mit ihr. Aber da müsst ihr sie direkt fragen, wie ihr Lohngefüge aussieht und warum und wieso. Aber man muss schon sehen, jetzt sind wir eine auch genossenschaftlich verankerte Gesellschaft. Ich kann jetzt ihren Lohn nicht kommentieren. Ich weiss, der ist in den Medien mal umgeschlägt worden. Ob es effektiv noch so ist, ist definitiv eine andere Geschichte.
Gehen wir mal davon aus, es ist so. Aber die Mobiliar verdient ja Geld. Also ja. Soll die Chefin ja auch ein bisschen etwas haben.
Definitiv. Und sie macht auch einen guten Job für uns und unsere Kundinnen und Kunden.
Seid ihr happy mit ihr?
Ja, sehr. Also, Michel Rodoni ist schon lange im Konzern, ist vorher die Marktleiterin war und zuständig für den Auswahlprozess für die Generalagenten. Das heisst,
gut, jetzt müsst ihr das sagen.
Ja,
also alles andere im Schief.
Ja, das wäre so. Das ist so.
Sonst kommt ihr heim, einen eingeschriebenen Brief, oder?
Nein, dort habe ich keine Bedenken. Wir haben ein gutes Einvernehmen, partnerschaftlich und alles. Ja.
Mobiliar, der Name Mobiliar. Also, mein Mobiliar daheim ist ein Stuhl und eine Bank und ein Tisch. Das ist mein Mobiliar.
Ja, da sind sie aber spärlich ausgerichtet, eingerichtet. Also.
Ja, also nein, also ich habe die Chance, dass noch irgendein Ledersessel dazukommt. Aber ja, auf den spare ich schon lange. Der Name Mobiliar nimmt mich noch Wunder. Oder? Mhm. Zürich heisst Zürich, weil sie in Zürich waren. Oder? Das, ja. Da kann man nichts hinter dran denken. Aber wenn eine Firma Mobiliar heisst, dann sehe ich einfach Mobiliar. Oder? Mhm. Aber das stimmt ja schon lange nicht mehr. Sie sind nicht eine reine Mobiliarversicherung.
Nein, wir sind eine sogenannte Allbranchenversicherung. Also wir machen von der Lebensversicherung über Rechtsschutz, der übrigens Spartentrend ist. Das ist eine separate Gesellschaft, schon eine Tochterunternehmung von der Mobiliar. Bis hin zu beruflicher Vorsorge. Also wir sind vollumfassend. Wir haben nicht nur die Möbel, die wir versichern. Aber es ist lustig, wir haben zum Beispiel mit der Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge, die wir nicht ganz behaftet, haben wir erst 1987 angefangen. Also, und es gibt auch Gesellschaften, die heute noch keine Autoversicherungen machen, weil sie zum Beispiel das Schadenhandling nicht wollen und können betreiben. Also, das ist sehr individuell.
Was ist bei euch besser als bei den anderen? Also jetzt, eine Zürich-Versicherung ist weltweit tätig, ja. Das seid ihr, glaube ich, nicht.
Nein, wir haben den Fokus voll auf Schweiz, das ist korrekt. Ja.
Und jetzt, gerade eine Firma, die vielleicht Ableger hat im Ausland, in Europa und so weiter, das ist eher kein Kunde für die Mobiliar, der geht eher zu einer Zürich-Versicherung oder so.
Ja, die Kunden, die sagen, du hast ein schönes Häuschen gekauft in Italien oder alles drum und dran, wir haben keine Bewilligung für das Häuschen zu versichern, die leite ich weiterleiten. Also, wir haben klar mehr für unsere Industriekunden eine internationale Abteilung, die mit Partnern die Versicherungslösungen bieten kann. Aber Mobiliar per se als Risikoträger ist nur in der Schweiz tätig. Und eben, was macht uns anders? Die regionale Verwurzelung mit den 80 Generalagenturen, die selbstständig sind. Von mir aus sehr klar, der Hauptpunkt ist unsere Schadenerledigung. Oder, wie gesagt, 9 von 10 werden bei uns von meinem Team erledigt. Das heisst, wenn es beim Herrn Huber brennt in Zuchu, dann weiss ich das. Und mein Schadenchef kann ins Auto steigen und ist in 5 Minuten dort. Und was definitiv auch noch ein bisschen anders ist, eben, wir geben das Geld nicht an Aktionäre retour, sondern an Genossenschaften. Das Versicherungsgeschäft per se, muss ich sagen, da kochen alle mit dem gleichen Wasser, der statistische Wert. Wenn wir etwas haben, haben es in einem halben Jahr unsere Mitbewerber auch drin. Am Schluss kommt es wirklich auf die Bindung darauf an, die man zu der Gesellschaft hat, zum Berater, den Handschlag, den man dem gibt oder in die Augen schaut. Ich sage, das Wichtigste an der Versicherung ist die Person, die einem berät und die Versicherungslösung vorschlägt.
Ist das Versicherungswesen in der Schweiz eher am Wachsen oder am Schrumpfen?
Das ist ein Verdrängungsmarkt. Aber es ist so, der Schweizer per se hat natürlich dort ein sehr hohes Schutzbedürfnis, weil wir halt auch sehr grosser Wohlstand ist. Oder darum, ich lasse das Argument nicht so zu. Ja, der Schweizer ist ja überversichert. Das ist eine individuelle Wahrnehmung. Oder? Jeder kann das versichern, was ihm wichtig ist. In einer Beratung habe ich auch schon verlauten lassen gesagt, lieber Kunde, schön, dass du dein neues Auto mit einer Parkschadendeckung versichern für einen Krebu und für Snacki. Aber deine Frau, die Familie schaut, die Kinder erzieht, kocht, macht und tut, also tut arbeiten für die Familie, ist nicht versichert, weil sie eben nicht Pensionskasse versichert ist und. Dass doch die 300-400 Franken besser investiert wären in so Schutz. Und darum, das ist so eine komplett individuelle Geschichte. Darum auf Beratung kommt es darauf an.
René Biri, habt ihr noch irgendetwas vor? Sagt ihr einfach, ich tue jetzt die Agentur die nächsten paar Jahre noch führen? Oder habt ihr irgendwie vor, dass ihr eigentlich jedes Jahr Nummer 1 seid in der Schweiz? Vom Wachstum her, von der Qualität her, keine Schäden?
Hey, Schäden sind gut für uns. Ich freue mich, wenn wir Schäden zahlen können.
Ja, also, liebe Mobiliar, oder?
Liebe Mobiliar ist gut. Ich wollte zeigen, was wir können. Darum das war auch gerade im 2022. Das erste Jahr hatten wir gerade ein bisschen viele Proben. Es gab Rückstauschäden gegeben, in Recherswil, Gerlafingen, weil es so fest geregnet hat. Ich hatte Freude, als wir Gummistiefel anlegen und Schäden zahlen konnten. Das ist das Beste, was passieren kann. Und was habe ich noch vor? Das ist fast eine einfache Frage für mich. Ich wollte mit dem lässigen Team, das ich übernehmen durfte, die Mobiliar-Generalagentur Solothurn weiterentwickeln und Freude haben am Arbeiten und Freude haben an unseren Kundinnen und Kunden.
Liebe, ganz herzlichen Dank, dass ihr zu Aktiv Radio seid. Es war spannend. Wir haben sehr viel Mobiliar gehört, selbstverständlich.
Das ist ein Werbeblock.
Ja, ich muss fast sagen, ja, genau.
Aber die anderen machen es auch gut, natürlich.
Ja, genau, das nächste Mal kommt Zürich Versicherung.
Das ist gut. Ja. Auch ein toller Mitbewerb.
Aktiv Radio Interview.